Wenn der Wurm drin ist, da gibt es so schöne Äpfel, ne? Herrlich rote Äpfel, ganz toll. Und das Schlimmste ist ja, du freust dich auf den Apfel und du beißt rein und dann ist da so ein Wurm drin. Das ist richtig widerlich, ne? Spuckt man gleich alles aus und denkt sich, wow, das geht ja gar nicht. Aber ich denke mal, hier bei euren schönen Sachen sind keine Würmer drin. Aber vielleicht kennst du das ja auch. Irgendwie scheint der Wurm drin zu sein. Das gibt ja so Tage, Wochen, manchmal Monate. Und ich spreche jetzt nicht von dem Apfel. Aber irgendwie ist man mit der Gesamtsituation nicht zufrieden. Manchmal man kann es gar nicht so richtig benennen, was Sache ist. Ja? Manchmal weiß man warum, aber manchmal weiß man es auch gar nicht. Aber nichts scheint zu klappen. Alles, was man, der Kuchen verbrennt, Schuh geht kaputt, du gehst raus, es regnet, du hast deinen Regenschirm zu Hause liegen lassen und so weiter und so weiter. Und dann hast du Unglück und dann kommt auch noch Pech dazu. Und wenn man dann in die Weltsituation guckt, das ist auch nicht gerade ermutigend. Und irgendwie denkt man, irgendwie ist doch der Wurm drin. So ähnlich ging es auch dem Volk Gottes. Die hatten auch irgendeinen Wurm plötzlich drinne. Und sie waren auf dem Weg ins verheißene Land. Und dann lesen wir in 4. Mose 11 folgende Sachen. Doch schon bald begannen die Israeliten, sich beim Herrn über ihre Schwierigkeiten zu beklagen. Als der Herr dies hörte, wurde er zornig auf sie und ließ ein Feuer am Rand ihres Lagers ausbrechen, das einen Teil des Lagers zerstörte. Die Israeliten liefen zu Mose und schrien um Hilfe. Da betete er zum Herrn und das Feuer erlosch. Deshalb wurde dieser Ort Tabera genannt, weil dort Feuer vom Herrn unter ihnen gewütet hatte. Doch die Fremden, die mit ihnen zogen, sehnten sich nach Annehmlichkeiten. Und so klagten auch die Israeliten von neuem. Wer gibt uns Fleisch zu essen, jammerten sie. Denkt nur, wie viele Fische, die wir in Ägypten ganz umsonst bekamen. Wir bekamen so viele Gurken und Melonen und Lauch, Zwiebeln und Knoblauch, wie wir nur wollten. Aber jetzt haben wir alle Lust am Essen verloren, wo wir nichts außer diesem Manna zu sehen bekommen. Das Manna sah aus wie Koriandersamen und hatte die Farbe von Edelharz. Die Leute gingen umher, sammelten es vom Boden auf, mahlten es mit Handmühlen oder zerstießen es in Mörsern. Dann kochten sie es in Töpfen oder backten Fladenbrote. Das Manna schmeckte wie Ölkuchen. Jede Nacht, wenn der Tau auf das Lager fiel, kam auch das Manna herab. Mose hörte, wie die israelitischen Familien vor ihren Zelten standen und jammerten, und der Herr wurde sehr zornig. Da wurde auch Mose ungehalten und fragte den Herrn, warum behandelst du deinen Diener so schlecht? Womit habe ich es verdient, dass du mir die Verantwortung für solch ein Volk auflädst? Bin ich etwa die Mutter dieses Volkes? Oder habe ich es geboren, sodass du mich aufforderst, trag es auf deinen Armen, so wie eine Amme einen Säugling trägt, in das Land, das ich ihren Vorfahren mit Eid versprochen habe? Woher soll ich denn Fleisch nehmen, um es all den Menschen zu geben? Denn sie jammern und rufen, gib uns Fleisch zu essen. Ich kann die Sorge für dieses Volk nicht allein tragen. Die Last ist zu schwer für mich. Willst du mir aber nicht helfen, dann töte mich lieber gleich, wenn du mir etwas Gutes tun willst, damit ich meine elende Lage nicht länger mit ansehen muss. Dann geht's weiter mit Vers 18. Befiehl dem Volk, dass es sich heiligen soll. Sag den Leuten, morgen werdet ihr Fleisch zu essen bekommen. Denn ihr seid mir mit euren Gejammern in den Ohren gelegen. Wer gibt uns Fleisch zu essen? Wie gut hatten wir es doch in Ägypten. Der Herr wird euch Fleisch geben. und ihr werdet davon essen. Nicht nur einen Tag sollt ihr davon essen, auch nicht zwei, fünf, zehn oder 20 Tage. Ihr werdet einen ganzen Monat Fleisch essen, bis es euch wieder zu den Ohren herauskommt und ihr euch davon ekel werdet. Denn ihr habt den Herrn, der mitten unter euch lebt, zurückgewiesen, indem ihr von ihm gejammert habt. Warum haben wir Ägypten nur verlassen? Das Volk Gottes war unzufrieden. Hat es denn eigentlich Grund dazu gehabt? Ich glaube, sie hatten gar keinen Grund zu jammern. Sie hatten gar keinen Grund zu jammern. Gott hatte sie doch aus der Sklaverei befreit. Sie waren Sklaven in Ägypten. Sie waren nicht frei. Sie wurden unterdrückt. Sie konnten nicht das machen, was sie wollten. Und Gott hat sie daraus befreit. Und sie sahen die Wunder Gottes, ne? Er hat das Meer geteilt, er hat die Feinde zerstört, er ging in einer Wolkensäule am Tag vor ihnen her, in der Nacht in einer Wolkensäule. Sie haben, Feuersäule, genau. Sie erlebten diese Wunder, das wünschte ich mir doch auch manchmal, so Gott zu erleben, ne? dass vor meinem Auto, wenn Stau ist, so eine Wolke davor fahren würde und alle machen mir Platz, weil sie denken, was ist das? Also die haben viele Wunder erlebt und sie haben die Macht Gottes gesehen, die Macht Gottes. Und er hat sogar ihre Feinde besiegt, ne? Die Ägypter, er hat sie besiegt. Und dann mitten in der Wüste, als sie nichts mehr zu futtern hatten, hat er ihnen das Manna gegeben. Das fiel vom Himmel, Essen fällt vom Himmel. Und das Manna, als sie es das erste Mal gesehen haben, da haben sie auf Hebräisch gesagt, Manu? Das heißt, was ist das? Und daher kommt das Wort Manna, Manu. Und dann hier bei uns in Vers 7 und 9 wird uns nochmal erklärt, was Manna überhaupt ist. Es sah aus wie Koriandersamen. Ach so, Koriandersamen, alles klar, ne? Oder? Wie sehen denn Koriandersamen aus? Ich habe mal geguckt, die sehen so aus. Das sind Koriandersamen. Interessant, ne? Und dann heißt es weiter, sie hatten die Farbe von Edelharz. Edelharz. Oder in alten Übersetzungen Bedeuliumharz. Wie wir es kennen, oder? Kennt ihr auch nicht? Ich habe mal ein Foto für euch. Das sah so aus. Die Kombination, jetzt diese Samen und diesen Farben, ja, ehrlich gesagt, ja, wenn ihr mich fragt, sieht nicht so lecker aus, oder? Aber sie haben es eingesammelt, sie haben es gemahlen und sie haben es zerkleinert, gekocht und gebacken. Und jetzt kann ich auch verstehen, wenn das so aussah, dass die gefragt haben, was ist das? Ja. Und sie haben daraus dann Kuchen gemacht und Fladenbrote. Und da heißt es im Wort Gottes, es schmeckte wie Ölkuchen. Es schmeckte wie Ölkuchen. Ölkuchen. Wie wir es kennen, oder? Ölkuchen. Ich habe ja keine Kosten und Mühen für euch gescheut und habe Ölkuchen gebacken. Und nach dem Gottesdienst darf jeder mal Ölkuchen probieren. Es ist nicht das biblische Rezept, ne? Das ist nämlich verloren gegangen. Aber ich habe mal ein bisschen im Internet geguckt und das ist süßer Ölkuchen. Und ich hatte einen ganzen Kuchen mit heute Morgen bei uns in der Gemeinde und es scheint geschmeckt zu haben, denn ihr kriegt nur noch die Krümel davon. Aber ihr dürft es mal probieren, wie wohl vielleicht Manna geschmeckt haben könnte. Also wenn du mich fragst, es schmeckt wie Rührkuchen. Ganz normaler Rührkuchen, aber gut, wie Kuchen. So versorgt Gott, der gibt nicht irgendwas, was nicht schmeckt, sondern es schmeckt wie Kuchen, ne? Was er ihnen geschenkt hat. Hatten sie also Grund? Sie hatten keinen Grund. Jede Nacht ließ Gott Manna auf das Lager fallen. Jede Nacht durften sie es einsammeln. Und in 4. Mose, wisst ihr, wie lange die schon unterwegs waren da?
Nicht 40 Jahre. Ein Jahr waren sie unterwegs. Und fingen schon an, jetzt sich zu beschweren und sagen, dieses Manna. Sie haben ein Jahr lang Gottes Versorgung erlebt. Ein Jahr lang, jeden Tag. Sie konnten sich darauf verlassen. Morgen, sie durften ja nichts für später einsammeln. Ne? Sie haben das mal versucht. Kannst im 2. Mose lesen. Sie haben versucht, so ein bisschen Manna zur Seite zu legen für vielleicht übermorgen. Wer weiß, ob der Herr uns immer noch was gibt. Und das ist sofort schlecht geworden. Also der Herr hat jeden Tag sie versorgt. Jeden Tag versorgt. Jeden Tag versorgt. Und jetzt waren noch andere Völker mit denen unterwegs. Wusstest du das, dass sie nicht nur sie alleine aus Ägypten rausgegangen sind, da waren noch andere, die die Chance genutzt haben, haben gesagt, wenn ihr geht, gehen wir auch. Und die sind mit denen rausgezogen aus Ägypten, die waren jetzt unter ihnen. Und wir hören da in unserem Bibeltext, doch die Fremden, die mit ihnen zogen, sehnten sich nach Annehmlichkeiten. Und so klagten auch die Israeliten von neuem. Die hatten geklagt, Gott hat ihnen gezeigt, ihr sollt nicht jammern. Und jetzt kamen die fremden Völker und sie fingen auch. Sie ließen sich anstecken von den anderen und haben gejammert. Sie haben gejammert und sich beschwert. Und wenn du das hier liest, dann ist das so, dass die sich so beschwert haben. In Vers 10, Mose hörte, wie die israelitischen Familie vor ihren Zelten standen und gejammert haben. Das war also nicht so ein bisschen, dass man zu Hause sitzt und sagt, sie waren draußen und haben laut gejammert. Wie gut, dass wir Christen anders sind, oder? Wofür sind wir Christen bekannt? Sind wir fürs Jammern bekannt oder sind wir dafür bekannt, dass wir Gott vertrauen? Ich befürchte ja, dass wir so ein bisschen in die Jammerrichtung tendieren. Ne? Früher war doch wirklich alles besser, oder? Haben wir einen Grund zum Jammern? Wir sind doch auch befreit. Jetzt denkst du, Dirk, Entschuldigung, ich war nie Sklave in Ägypten. Nein, aber wir sind alle Sklaven der Sünde. Wenn wir Jesus nicht haben, muss ich das tun, was die Sünde in mir will. Und Jesus hat mich freigekauft. Er hat mich freigekauft und er hat mich in eine Beziehung zum himmlischen Vater gebracht. Das Volk damals ließ sich von den anderen anstecken und sie jammerten und beschwerten sich. Und bei uns stehen wir in der Situation auch, wie das Volk Gottes, mehr und mehr unzufrieden zu sein. Und damals lesen wir davon, dass sie in nostalgischen Erinnerungen schwelgten. Da sagt sie, denkt nur an die vielen Fische, die wir in Ägypten ganz umsonst bekamen. Wir bekamen so viele Gurken und Melonen, Lauch, Zwiebel und Knoblauch, wie wir wollten. Das sind so nostalgische, romantische Erinnerungen an Ägypten. Was waren die gleich noch in Ägypten? Sklaven, die waren nicht frei und die haben sicherlich nicht den Fisch umsonst gekriegt, sondern sie mussten sich das schwer erarbeiten und sie mussten einen großen, hohen Preis zahlen, nämlich, dass sie Sklaven waren, um diesen Fisch zu bekommen. Aber plötzlich haben sie sich null dran erinnert. 35 Jahre Wiedervereinigung feiern wir dieses Wochenende. 35 Jahre Wiedervereinigung. Und so viele Leute sagen, aber als die Mauer stand, war es doch schon besser. Ne? Nicht nur die im Westen, auch die im Osten sagen das. Und liebe Leute, nein, das stimmt nicht. Das sind nostalgische, romantische Erinnerungen, die nicht wahr sind. Was haben wir uns vorhin gerade unterhalten? Was für Abschiedsszenen am Lübecker Bahnhof stattgefunden haben, wenn Leute wieder zurück in die DDR mussten. Wie viele Tränen geweint wurden, weil man nicht wusste, sehen wir uns je wieder. Wie viele Pakete wurden dahin geschickt mit Kaffee und Schokolade, weil da drüben nichts zu kaufen war. Nein, es war nicht alles besser früher.
Und diese romantischen Erinnerungen, auch was unsere Gemeinden angeht, ja damals, damals war alles schöner und besser. Und jetzt lassen wir uns doch auch, wie damals das Volk Israel, von der Gesellschaft und von den Medien, lassen wir uns anstecken. Ne? Wir lassen uns auch anstecken. Wir werden unzufrieden, weil, frag mal Deutsche, bist du zufrieden? Nein, nein, alles ist schlimm, alles ist schlimm. Und wir denken halt, früher war alles besser, aber war es wirklich das besser? Hatten wir nicht auch früher Sorgen? Hatten wir früher nicht auch Ängste? Hatten wir früher nicht auch Probleme? Hatten wir früher nicht auch Stress? Das war doch alles auch da. Ich bin ein Kind der 80er. Ich bin in den 80ern Teenager gewesen. Wir haben gesagt, das Jahr 2000 erleben wir nicht mehr, weil wir die Welt, die geht den Bach runter. Das Jahr 2000, dann ist Schluss. Wir sind immer noch hier. Wir hatten damals auch Sorgen und Ängste. Meine Generation hatte so große Aufkleber, da stand No Future, keine Zukunft. Das war unsere Jahrgänge. Ne? No Future, keine Zukunft. Früher war nicht alles besser. Aber was ich heute merke ist, dass wir satt sind von der Versorgung Gottes. Wir sind satt von der Versorgung Gottes und übersehen, wie treu er zu uns ist. So wie das Volk damals. Ein Jahr lang Manna, jeden Tag Ölkuchen, jeden Tag. Satt von der Versorgung Gottes. Und dann in Vers 6 sagt das Volk Israel, in Vers 6, aber jetzt haben wir alle Lust am Essen verloren. Also das ist doch wirklich so. Jetzt haben wir alle Lust am Essen verloren. Im Hebräischen steht da eigentlich, unser Appetit ist vertrocknet. Oder aber, das Wort Appetit und das Wort Seele ist das gleiche Wort. Und wenn deine Seele vertrocknet, ist das ganz schlimm. Das ist so, dass wenn ich nur auf das schaue, was ich nicht habe, wenn ich nur am Jammern bin, dann hat das einen negativen Effekt auf meine Seele. Meine Seele vertrocknet dann. Wenn ich nur jammer, wenn ich nur das Schlechte sehe, wenn ich immer nur negativ bin. Ich spreche nicht davon, dass man mal sagen darf, dass man Schmerzen hat, dass man krank ist, dass man unzufrieden ist, dass einem das Weltgeschehen wirklich nahe geht. Davon spreche ich nicht, sondern von der Grundeinstellung, diese Grundeinstellung des Jammerns. Jammer, jammer, jammer. Und immer nur Manna. Sie wollen mehr, sie wollen Fleisch. Sie gucken auf das, was sie nicht haben, anstelle auf das, was sie haben. Und das lässt ihre Seele vertrocknen. Jammern lässt deine Seele vertrocknen. Und wir lassen uns auch schnell einreden, bei uns geht es nicht um Manna, aber wir lassen uns einreden, was uns noch alles fehlt. Also meistens in der Werbung, ne, wenn man Werbung guckt, da wird uns gesagt, was uns fehlt, ganz viel. Und wir lassen uns das einreden, dass wir denken, ganz bestimmte Produkte oder irgendwelche Trends. Wenn du das nicht hast, kannst du ja gar nicht glücklich sein. Wenn du nicht diese neue Marmelade probierst, dann kann dein Tag gar nicht gelingen morgens. Und wir lachen drüber, aber es hat einen Effekt auf uns, nämlich, dass wir unzufrieden werden. Unzufrieden. Wir denken, wir brauchen mehr. Wir haben ein haben wollen. Haben wollen. Und ich gucke in unsere Häuser und denke, jo, haben wollen, vollgestopft. Unsere Häuser sind vollgestopft, oder? Also selten, dass ich in eine Wohnung komme und denke, oh, hier ist aber leer. Sondern ich komme in die meisten Wohnungen und denke, ja, viel los hier. Und das ist ja nicht schlecht, aber dieses haben wollen, das macht uns unzufrieden. Das macht uns unzufrieden. Und der Fokus liegt auf das, was wir nicht haben. Der Fokus liegt auf das, was wir nicht haben. Der Fokus sollte eigentlich auf dem liegen, was wir schon alles besitzen.
Und letztendlich ist Jammern Unglauben. Jammern ist Unglauben, denn ich glaube nicht, dass Gott gut zu mir ist. Ein ganz großes Misstrauen gegen Gott, wenn ich anfange zu jammern. Weil ich denke, der weiß gar nicht, was ich brauche. Der kümmert sich ja gar nicht um mich. Hier geht es nicht, nochmal, hier geht es nicht darum, dass ich mal sagen darf, was mir auf der Seele liegt und dass es mir nicht gut geht, sondern Jammern ist diese konstante negative Einstellung. Und das Volk Gottes, wenn wir das nochmal gucken, was war passiert zu diesem Zeitpunkt? Ein Jahr sind sie jetzt durch die Wüste gelatscht. Ein Jahr. Ich glaube, sie haben sich das anders vorgestellt. Ich meine, sie wussten nicht, dass daraus noch 40 Jahre, also noch 39 Jahre werden. Ne? Aber sie sind ein Jahr durch die Wüste gelaufen und ich denke, dass sie schon müde waren, einfach zu sagen, so wie die Kinder im Auto, wann kommen wir an? Ist es noch lange? Sie sind ein Jahr da durchgelaufen. Was hat sich verändert plötzlich? Sie hatten das Ziel nicht mehr vor Augen. Das Ziel war das verheißene Land. Sie haben das Ziel vor Augen verloren. Und was war ihnen wichtiger geworden? Ihr Bauch. Ihr Bauch war wichtiger geworden als das Ziel. Sie waren doch noch auf der Reise. Sie hatten ihr Ziel noch nicht erreicht. Wie ist es mit uns? Wir haben unser Ziel auch noch nicht erreicht. Wir sind auch noch auf der Reise. Unsere Heimat ist die Ewigkeit. Unsere Heimat ist die Ewigkeit. Und ja, es gibt Dinge, die einen nerven. Ja, es gibt Dinge, die nicht so funktionieren. Ja, es gibt viele Dinge, die schwierig sind. Aber ändert denn Jammern etwas? Jammern hilft nicht. Jammern ändert nichts. Und wir lesen hier heute im 4. Mose 11, Gott will nicht, dass wir jammern. Gott will das nicht. Der wird sogar zornig seinem Volk gegenüber, weil sie jammern. Warum? Ist er so ein Spielverderber? Nein, weil er weiß, dass Jammern zieht uns nach unten. Ja, Jammern macht uns fertig. Jammern ist wie ein Strudel, in den wir reinkommen und wir gehen unter. Und wir sind durch die ganze Bibel hindurch zum Danken aufgerufen. Wir sind zum Danken aufgerufen. Im Psalm 100, da heißt es, geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Dankt ihn, lobt seinen Namen. Psalm 107, danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. 1. Thessalonicher 5, 18, seid dankbar in allen Stücken, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Epheser 5, Vers 20, sagt alle Zeit für alles Gott dem Vater, danke im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Es gibt über 50 Stellen in der Bibel, wo wir aufgefordert werden, Gott zu danken. Und da habe ich heute auf der Fahrt hierher habe ich noch gedacht, hey, irgendwie ist das ja cool. Es gibt 52 Wochen und Gott sagt über 50 Mal in der Bibel, dass wir danken sollen. Also jede Woche will er uns daran erinnern, vergesst das Danken nicht. Vergesst das Danken nicht. Ich habe mir angewöhnt, da komme ich gleich noch zu. Aber warum sollen wir Gott überhaupt danken? Warum sollen wir Gott überhaupt danken? Durch Danken wird uns bewusst, wie Gott so gut zu uns ist. Und aus Dankbarkeit erwächst Zufriedenheit. Und Zufriedenheit ist ein Reichtum. Zufriedenheit ist ein Reichtum. Paulus sagt im 1. Timotheus 6, wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenig zufrieden zu sein, ist tatsächlich ein großer Reichtum. Schließlich haben wir bei unserer Geburt nichts in diese Welt mitgebracht und wir können auch nichts mitnehmen, wenn wir sterben. Deshalb wollen wir zufrieden sein, solange wir nur genug Nahrung und Kleidung haben. Wollen wir zufrieden sein. Ich sehe ganz zufriedene Menschen hier. Denn ihr habt alle was an. Wir haben mehr als genug, oder? Wenn ich in die Kühlschränke gucke, ich weiß noch, ich war Missionar in Russland, habe meinen Bruder besucht. So Heimataufenthalt nennt man das. Und er sagt, du kannst alles hier benutzen und so. Und wenn du Hunger hast, gehst du an den Kühlschrank und so. Bin ich an den Kühlschrank gegangen. Und mein Kühlschrank in Russland war sehr übersichtlich, will ich das nennen. Ein Stück Käse, ein bisschen Milch und dann noch eine Gurke und so, das war's. Mehr konntest du da nicht so viel kaufen. Dann mache ich den Kühlschrank bei ihm auf. Die Regale bogen sich. Es war kein Platz mehr. Man konnte nichts mehr reinlegen. Und ich stand mit offenem Mund vor diesem Kühlschrank. Und in dem Moment kam mein Bruder rein und sagte, ach, Entschuldigung, wir haben noch nicht eingekauft. Uns geht's gut. Uns geht's gut. Wir sehen das gar nicht mehr. Aber wir, die wir heute hier sitzen, sind die Reichen in der Welt. Viele Menschen haben gar keinen Kühlschrank. Viele Menschen haben noch nichts mal, was sie in den Kühlschrank legen könnten, wenn sie einen hätten, haben sie aber nicht. Viele Menschen haben kein Dach mehr über dem Kopf, weil Krieg und Terror es zerstört. Viele Menschen kommen vor Hunger nicht in den Schlaf. Wir sind die Reichen, auch wenn wir uns nicht so fühlen. Wir denken immer, ja, Bill Gates und all die, das sind die Reichen, aber wir sind doch nicht reich. Doch. Wenn wir in die Welt schauen, sind wir reich. Und wenn wir uns das nochmal überlegen, warum sollen wir danken? Ich habe euch mal was mitgebracht. Das fiel mir auf, als ich mit meinem Hund Gassi gegangen bin. Warum wir danken sollten. Darum sollen wir danken. Es ist ein irre Apfeljahr. Es ist ein irre Nussjahr. Es ist ein Rekord. Kartoffelernte. Also die Kartoffelpreise werden fallen. Yay. Und wir müssen uns hier dieses Bild nochmal angucken, weil vielleicht fällt es euch auf, da wird der Ast abgestützt, weil so viele Äpfel dran sind, damit der Ast nicht abbricht. Wofür können wir danken? Man muss mit offenen Augen durch die Welt gehen und man merkt, wofür wir überhaupt danken können. Und wofür können wir dankbar sein? Für unseren Wohlstand, dass wir hier im Warmen sitzen können. Ne? Ist das nicht herrlich? Wir haben Strom. Ich habe mal eine Zeit lang in der Ukraine gearbeitet. Da gab es immer Strom von morgens 8 bis um 12 und dann abends wieder von 6 bis um 10. Und sonst war der Strom abgestellt. Also du musstest dein Leben um diese Zeiten herum bauen. Und für unseren Wohlstand können wir dankbar sein. Und ist uns bewusst, dass wir die längste Friedensperiode in unserem Land überhaupt haben? Wir haben 80 Jahre Frieden. 80 Jahre Frieden. Das gab es hier in dieser Region. Es hieß ja nicht immer Bundesrepublik Deutschland, hatte ja so viele andere Namen und viele andere Königreiche und so. Aber es gab noch nie eine Zeit, noch nie, wo es 80 Jahre keinen Krieg gab. Dankbar sein. Dankbar sein, dass hier nicht jemand vom Geheimdienst sitzt, denke ich mal, der unsere Namen aufschreibt. Und dann wirst du nächste Woche wirst du in die Behörde gerufen. Und da wird gefragt, warum warst du da? Was hast du da mit denen zu tun? Glaubensfreiheit. Wir können zusammenkommen, müssen keine Angst haben, dass jemand hier reinkommt und eine Bombe sprengt. Müssen wir nicht. Glaubensfreiheit. Und etwas, auch wenn man darüber jammern kann ohne Ende, unser Gesundheitssystem. Auch wenn man lange warten muss auf einen Arzttermin. Ich hatte eine Bandscheibenoperation. Wie viel habe ich dafür bezahlt? 30 Euro. Ich war 3 Tage im Krankenhaus. 10 Euro pro Tag. 30 Euro. Hätte ich das Ganze jetzt in Amerika gehabt, hätte ich bestimmt 30.000. Ich hätte einen Kredit aufnehmen müssen für diese Operation. Würde ich Bandscheibenvorfall in Afrika haben, wo du 8 Stunden zu Fuß zum nächsten Arzt laufen musst, das hätte ich gar nicht gekonnt mit meinem Rücken. Ich hätte irgendwo auf einer Matte gelegen und hätte noch nicht mal Schmerztabletten mir leisten können. Unser Gesundheitssystem, wir können jammern. Oder aber auch
dankbar sein. Und Erntedank will uns also die Augen öffnen und will uns aus dem Undank herausholen. Wir sind nämlich reich beschenkt von Gott. Und deswegen, was kann man machen, wenn man reich beschenkt ist? Das lernen schon die kleinen Kinder. Wenn du denen was schenkst, sagt die Mama zu denen,
was sagt man da?
Danke. Mit dankbarem Herzen wollen wir Gott loben. Und auch wenn wir nicht alles haben, nicht alles, was wir uns wünschen. Die einen wünschen sich Gesundheit, die nächsten wünschen sich einen Porsche. Auch wenn wir nicht alles haben, was wir uns wünschen, Gott versorgt uns doch trotzdem, oder? Gott versorgt uns. Und ich lade uns alle ein, dass wir an diesem Versprechen heute festhalten wollen. Dass wir sagen, jawohl, jawohl, mein Gott versorgt mich. Amen. Ich will Gott loben, ich will ihm danken. An diesem Versprechen wollen wir festhalten. Amen.
Amen.
Amen. Lasst uns beten. Du bist so gut zu uns, himmlischer Vater. Du versorgst uns mit allem, was wir haben. Danke für die Kleidung, danke für das Essen, danke für unsere Wohnung, danke für die Menschen um uns herum, danke für diese Gemeinde, danke, dass wir Heimat gefunden haben bei dir. Danke, dass du unser himmlischer Vater bist. Danke, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und alles weggenommen hat, was uns von dir trennt. Danke für diese gute Ernte, die wir in diesem Jahr in unserem Land einfahren dürfen. Lass uns erkennen, immer wieder, gerade wenn uns so nach Jammern zumute ist, gerade wenn irgendwie der Wurm drin ist, dass du uns die Augen öffnest für deine Güte, für die Gaben, die du uns schenkst. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, dass wir auch lernen zu teilen mit denen, die weniger haben, mit denen, die nichts haben, Herr. Danke, dass du uns gebrauchen willst, um deine Liebe auch an alle Menschen weiterzugeben. Und wir loben dich dafür, dass du weißt, was jeder von uns hier wirklich braucht. Und wir können darauf vertrauen, dass du uns das schenkst, Herr. Sei es Gesundheit, sei es Finanzen, sei es ganz materielle Dinge, aber sei es vielleicht auch die Zuwendung von anderen Menschen, das wahrgenommen werden. Wir wollen dir das alles bringen und danken dir, dass du gesagt hast, bittet, so wird euch gegeben. Darauf wollen wir vertrauen, Herr. Amen. Jetzt habe ich doch noch etwas vergessen, denn während ich diese Predigt vorbereitet habe, oder schon etwas länger, habe ich angefangen, jeden Abend, wenn ich meinen Kopf aufs Kissen lege, mir drei Dinge zu überlegen, wofür ich dankbar sein kann. Drei Dinge. Und ich glaube, das wird uns verändern, wenn wir das machen, jeden Abend. Vielleicht macht ihr das ja schon, dann ist es super. Aber ich lade euch ein, das wieder bewusst zu machen, kurz bevor ihr die Augen schließt oder vielleicht sogar noch von der Zeit vom Wachen ins Schlafen hinüber zu denken, wofür kann ich denn dankbar sein? Und ich habe gemerkt, ich hatte gedacht, ich überlege mir drei Sachen, aber es fallen mir immer viel mehr ein. Und sodass ich von der Unzufriedenheit über die Dankbarkeit zur Zufriedenheit komme.